Politik oder Popcorn? Der politische Podcast aus Thüringen mit Diana Lehmann und Lutz Niebscher.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe unseres Podcasts Politik oder Popcorn. Lutz und ich sind wieder hier im Raum zusammengekommen und freuen uns heute über ein Thema zu sprechen, das in den letzten Tagen und Wochen noch mal viel mehr in der Öffentlichkeit war als schon in den vorangegangenen Wochen, das uns alle betrifft und natürlich auch ganz eng mit der Pandemie zu tun hat, nämlich das Thema Impfen.
Ganz genau, da ist ja jetzt mächtig Betrieb drin. Am Mittwoch letzter Woche gab es zum ersten Mal 1 Million Impfungen pro Tag in Deutschland. Und wir sind in der Lage, das Ende des Tunnels zu erkennen. Licht am Ende des Tunnels ist da. Wir werden bald wieder anders als jetzt leben können, mit mehr Freiheiten, mit weniger Einschränkungen, vorausgesetzt, viele Menschen nutzen das Impfangebot. Und wir sind sehr froh, heute nicht uns selber nur über das Impfen alleine unterhalten zu müssen, sondern den Thüringer Karl Lauterbach hier zu haben, nämlich unseren Fraktionskollegen Thomas Hartung. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf. Ja,
genau, und damit auch ein ganz kleiner anderer Einstieg, als ihr sonst gewohnt seid. Wir starten ja sonst immer mit einem Gegenstand, den wir mitbringen zur Sendung und haben gedacht, was soll man mitbringen? Gut, man hätte einen Impfausweis mitbringen können, aber unsere sind leider noch leer, also zumindest mit Corona leer, ansonsten sind natürlich Impfungen drin. Aber deswegen haben wir gedacht, diesmal nehmen wir keinen Gegenstand, sondern lieber eine fachkompetente Person, die zu dem Thema nochmal was beitragen kann, weil ich glaube, auch das ist, wird immer wieder deutlich, dass es bei dem Thema ja ganz, ganz viel auch ums Gefühl geht und darum, was Menschen bewegt, aber natürlich total wichtig ist, sich da auch nochmal mit Fakten zu untersetzen. Und vielleicht damit den Einstieg. Gestern ist ja die Nachricht auch nochmal aus dem Bund gekommen, dass AstraZeneca, der Impfstoff, jetzt auch für alle Altersgruppen freigegeben werden kann und da die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Thomas, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil der Impfstoff ja auch in den letzten Wochen und Monaten unterschiedlich diskutiert worden ist zumindest.
Ja, der Impfstoff hat ein bisschen schlechten Ruf bekommen, weil er im Verdacht steht, Sinusvenenthrombosen, also das sind Thrombose in Hirnvenen auszulösen. Da, das Risiko ist natürlich sehr, sehr gering. Also wir reden da so irgendwas bei 5 pro 100.000 Geimpften, bei Frauen etwas größer in bestimmten Altersgruppen. Aber das ist meines Erachtens sehr, sehr, sehr übertrieben, auch diese Panik, die dann geschürt wird, weil wir, und das ist lustig, gar nicht wissen, wie häufig solche Sinusvenenthrombosen normalerweise vorkommen. Wir wissen nicht, wie oft sie vorkommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Meistens verlaufen die völlig symptomlos. Deswegen wissen wir nicht, wie oft sie vorkommen und finden sie oft nur zufällig. Können mit bei normalen Infektionen in der Nase oder in den Ohren kann das mal auftreten. Und die Zahlen, wie häufig das ist, sind ganz unterschiedlich. Manche schreiben von 1 bis 3 pro 100.000, also etwas weniger als nach Impfung. Andere sagen zwischen 8 und 12 pro 100.000. Das wäre deutlich mehr als nach Impfung. Also dann könnte man also sagen, die Gruppe der Frauen, die solche Thrombosen bekommen haben, ist eigentlich niedriger, als es der Durchschnitt zeigen würde. Also da wird sehr viel übertrieben. Und wenn man sich die große Zahl an Impfungen anschaut oder andere Risikofaktoren für solche Erkrankungen, dann muss man sagen, ist das deutlich übertrieben. Also ich empfehle jedem, der sich impfen lassen möchte, dass er jetzt die Möglichkeit nutzt, AstraZeneca zu nutzen, weil ich glaube, das ist der Weg, du hast es vorhin schon gesagt, Diana, ja, das ist der Weg aus der Krise.
Du bist ja auch Arzt und du bist schon geimpft, oder Thomas?
Ja, ich bin schon geimpft. Ich hatte einige unschöne Begegnungen in Pflegeheimen. Das konnte man auch in der Thüringer Medienlandschaft zur Kenntnis nehmen. Und daraufhin fragte mich einer eines der Krankenhäuser, für die ich Dienste eben mache, ob ich denn schon geimpft sei, wenn ich in solche Situationen käme. Da sage ich, nö, ich fahre ja durch alle Raster. Also vom Alter her kann ich noch nicht, ich habe keine Praxis, dass ich da irgendwie reinfalle und ich bin eben auch nicht in einer Klinik angestellt. Ich meine, ja, bei uns machen sie Dienste, wollen sie, und da gesagt, klar, gerne. Und da habe ich mich impfen lassen und ich kann nur jedem empfehlen, sich impfen zu lassen. Also ich habe es sehr, sehr gut verkraftet auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Gefühl, wenn man da rausgeht und weiß, okay, in 10 Tagen bin ich weitgehend safe, das ist so toll. Also ich kann nur jedem empfehlen, die Priorisierung ist aufgehoben, lasst euch impfen und lasst euch auch nicht ins Boxhorn jagen wegen der AstraZeneca-Geschichte. Lasst euch impfen, ich bin mir sicher, die meisten werden das vollkommen problemlos verkraften und die allermeisten haben nur so ein bisschen Schmerzen im Arm oder mal ein bisschen Abgeschlagenheit und Müdigkeit. Das kann ich allerdings bestätigen, das hat man. Aber ansonsten ist es wie jede andere Impfung auch.
Aber die hast du ja nach einem Nachtdienst sonst auch manchmal die Abgeschlagenheit und Müdigkeit.
Ja, aber da tut mich doch der Arm weh. Also, oh, ist ja richtig.
Na, wenn dir was draufhält, tut doch der Arm weh. Ja. Wir haben ja am Anfang, gab es ja immer mal wieder auch Berichte darüber, dass es so eine gewisse, insgesamt so eine gewisse Skepsis gegenüber dem Impfen gibt und so eine gewisse Vorsicht, wie man jetzt damit umgeht. Würdest du sagen, dass sich das verändert hat?
Das hat sich verändert. Es ist aber auch normal gewesen. Wir haben ja sowohl AstraZeneca als Vektorimpfstoff als auch die mRNA-Impfstoffe, zum Beispiel von BioNTech, sind ja neue Arten des Impfens, die wir vorher noch nicht kannten. Also wir hatten ja bislang Impfstoffe mit lebenden Viren ganz am Anfang, dann mit Viren, die nicht ganz so gefährlich sind und am Ende dann mit abgetöteten Viren. Und jetzt kommt was völlig Neues, nämlich dass man die Erbinformation zu diesen Eiweißen, gegen die der Körper immunisiert werden soll, dass man die praktisch durch die körpereigenen Zellen selber herstellen lässt. Das ist neu. Das ist eine gute Technik, die, glaube ich, genauso sicher ist wie alle anderen Techniken. Und ich bin mir sicher, dass man da keine Probleme später feststellen wird. Das hatte man bei den anderen Impfungen ja dann auch. Natürlich war es immer ein neuer Schritt, wenn man irgendwas Neues ausprobiert hat, wirkt das denn trotzdem genauso gut. Bislang ist das eigentlich immer gut gegangen. Und ich habe da großes Vertrauen in die EMA als europäische Arzneimittelbehörde, aber auch in unser Paul-Ehrlich-Institut, die sowas immer gut überwachen, und habe keinen Zweifel daran, dass das eine Erfolgsgeschichte wird und dass wir dann, wenn wir die Impfung entsprechend nutzen, bald wieder eigentlich alle unser Leben zurückhaben.
Wie ist denn jetzt die weitere Perspektive? Es kann sich ja jetzt im Grunde jeder mit AstraZeneca impfen lassen, einen Termin holen, und dann sind zumindest alle Erwachsenen in absehbarer Zeit, die das möchten, haben ein Impfangebot erhalten. Was ist denn mit den Kindern und Jugendlichen, den unter 18-Jährigen?
Also für die... ab 16 ist ja schon zugelassen. Also so. BioNTech ist für Jugendliche ab 16 zugelassen. Und für 12 bis 16 läuft das Zulassungsverfahren. Ich rechne mit einer Zulassung irgendwann Ende Mai, Anfang Juni. Und dann müssen wir halt wirklich dafür sorgen, dass der Impfstoff zügig in die Schulen kommt, dass wir den auch klug einsetzen. Also klug wäre nicht, wenn wir einfach sagen, wir haben so und so viele 1000 Impfdosen, jede Kinderarztpraxis kriegt 5 Impfdosen. Dann wissen wir nämlich genau, dass in die einzelnen Schulen vielleicht 2, 3, 4 geimpfte Schüler kommen. Und das hat auf das Pandemiegeschehen natürlich gar keinen Einfluss. Wir brauchen halt einen konzentrierten Einsatz, dass wir Schule für Schule tatsächlich nachhaltig aus diesem Infektionsgeschehen rausnehmen. Und dann ist in dieser Schule tatsächlich der Unterricht wieder möglich. Alle können wieder hingehen, die geimpft sind, und haben keine Sorge mehr, dass irgendwie Quarantäne kommt oder Distanzunterricht und so. Und das ist, glaube ich, der bessere Einsatz.
Genau, dafür haben wir auch ein Positionspapier verabschiedet.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, was da drin steht, weil natürlich auch die Frage, also wir haben, die Fraktion hat ein Positionspapier erarbeitet zur Frage, wie jetzt umzugehen ist für die Gruppe der 12- bis 16-Jährigen, weil du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, dass natürlich auch eine total wichtige Gruppe ist, weil wenn wir wollen, dass Schule stattfinden kann, auch in Präsenz wieder und auch Eltern guten Gewissens ihre Kinder in die Schule geben können oder auch Schülerinnen und Schüler keine Angst haben müssen, sich in der Schule zu infizieren, wie kann man da jetzt vorgehen, um da möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen zu können, junge Menschen impfen zu können?
Also die Grundlage hatte ich ja erläutert, also am besten Schule für Schule. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht in den Pflegeheimen. Sofort waren die Ausbrüche in den Pflegeheimen vorbei, als wir die dann geimpft hatten. Und so sollte das auch in den Schulen sein. Und dazu gehört natürlich eine Vorarbeit. Wir müssen als erstes mit der Kassenärztlichen Vereinigung absprechen, wie man das auf die Beine stellen kann. Also die mobilen Impfteams, die gibt es schon. Vielleicht gibt es noch nicht genug, die müssen noch ein paar aufstellen. Als zweites müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Eltern der Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch alle die Möglichkeit haben, diese Aufklärung zu erhalten. Das ist ja ganz wichtig. Da muss eine Einwilligung unterschrieben werden. Wir müssen auch ihre Fragen alle stellen können. Das muss natürlich organisiert werden. Am besten natürlich dadurch, dass wenn das Impfangebot erstellt wird, also das Team in die Schule kommt, dass die Eltern genau wissen, an dem und dem Tag ist die Impfung angesetzt und da geht einer von den Eltern, geht damit hin und stellt die Fragen, die er hat, am besten schon vorher sich die überlegen anhand des Aufklärungszettels. kriegt die dann beantwortet von einem Arzt, da ist auch immer mindestens ein Arzt dabei. Und wenn dann keine Fragen mehr sind, dann wird die Aufklärung unterschrieben, die Einwilligung, und dann gibt es die Impfung und fertig ist das. Das ist, glaube ich, das, was man vorbereiten muss. Das klingt jetzt alles sehr, sehr schnell und schnell gemacht, aber das ist aufwendig. Also wir brauchen zum Beispiel ein Informationsschreiben an die Eltern, wo alles erläutert ist, auch wo man Informationen herkriegt, wo man sich hinwenden kann, wenn man Fragen hat. Wir brauchen dann die Organisation, dass die Eltern in die Schule können, dass
man
der Arzt
Termine organisieren, genau, einfach, genau, dass man, klar ist, an dem
man muss auch Tag, eine, genau, man muss auch eine Priorisierung machen, weil wir mit Sicherheit nicht alle Schulen auf einmal impfen können. Da muss man sich eben gut überlegen, was macht Sinn. Zwei mögliche Varianten, die ich vorschlagen würde, wäre entweder die Schulen, die besonders heftig von Ausbrüchen und damit immer wieder Quarantäne und so weiter gebeutelt sind, die vorzuziehen, weil da offensichtlich irgendein Geschehen abläuft, das man nicht anders beherrschen kann. Dann impft man diese Schulen durch und durchbricht damit die Quarantäne und die Schüler können die Lernrückstände irgendwann aufholen. Zweite Möglichkeit wäre, alle Dinge, die ausgefüllt werden müssen, gehen komplett an die Schule. Und wenn die Schule fertig ist, die Eltern informiert hat und die entsprechenden Unterlagen fertig ausgefüllt hat, dann melden sie sich zu einem Impftermin und werden dann, je nachdem, wann die Meldung kommt, einsortiert. Und dann kommt das mobile Impfteam eben in einen Zeitraum x Tagen und impft die Schule durch. Das geht sehr zügig. Ich habe selber in solchen Teams schon mitgearbeitet. Also da 200, 300, 400 Schüler am Tag zu impfen, ist überhaupt kein Problem. Das schafft man als mobiles Impfteam. Und ich mache mir gar keine Sorgen, dass wir das zügig über die Bühne bringen.
Macht es dir Sorgen, wenn du auf Menschen triffst, die sich überhaupt nicht bereit erklären oder gar keine Öffnung zeigen für das Thema Impfen? Das ist ja nicht, ist das keine unrelevante Größe in unserem Land? Macht dir das Sorge? Brauchen wir dann noch mehr Aufklärung, noch mehr Informationen, um dann wirklich eine Durchimpfung der Gesellschaft zu erreichen, die dann auch wirklich die Pandemie in einer Weise beendet oder einschränkt, dass wir halt wieder Intensivstationen haben, die auch in der Lage sind, schwere Verläufe aufzunehmen?
Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell ist das Impfen eine freiwillige Entscheidung. Und wenn sich irgendjemand, irgendein Bürger auf der Straße dagegen entscheidet, dann ist das halt seine Sache. Sorge mache ich mir, wenn Eltern für ihre Kinder entscheiden, dass sie nicht geimpft werden, weil das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn eben daran der ganze Rattenschwanz von Quarantäne, Distanzlernen und so weiter dranhängt. Sorgen mache ich mir bei bestimmten Berufsgruppen, wenn sich also Altenpfleger nicht impfen lassen, wenn nicht jeder von den alten Menschen in den Heimen kann sich impfen lassen, aus verschiedenen Gründen, weil sie Autoimmungeschichten haben und so weiter. Und da ist es wichtig, dass da, wo nicht jeder geimpft werden kann, dass eben die Menschen, die mit ihnen Kontakt haben, geimpft werden. Und deswegen mache ich mir Sorgen bei alten Pflegekräften. Ich mache mir Sorgen auch bei Ärztinnen und Ärzten, bei Leuten in Krankenhäusern, wenn die sich nicht impfen lassen, weil natürlich neben dem eigenen Risiko eben auch das Risiko für andere darin besteht. Dennoch habe ich jetzt im Moment keinen Anhalt dafür, dass wir eine Impfpflicht bräuchten. Also ich glaube, wenn das richtig anläuft und jeder sich impfen lassen kann, werden wir sehen, dass die Durchimpfungsrate, mal die Kinder außen vor, weil wir nicht wissen, wann das richtig losgeht, von 80% derer, die Erwachsenen, die eine Impfung kriegen können, erreichen werden. Das wäre, also 80% ist etwa die Zielmarge, die wir an Durchimpfung oder Durchseuchung erreichen müssen, um die Pandemie zu brechen. Also da bin ich eigentlich guter Hoffnung. Ich habe heute auch eine Umfrage gehört, dass mittlerweile 85% der Leute eigentlich entschlossen sind, sich impfen zu lassen. Und das ist eine gute Zahl. Wenn wir das so erreichen, dann würden wir schon bald an die Bereitschaft zur Masernimpfung kommen bei den Kindern, weil die ist so zwischen 90 und 94, schwankt die mal von Jahr zu Jahr. Also das wäre, glaube ich, eine gute Zahl. Und ich vertraue einfach auf die Leute, dass sie wissen, dass wenn sie sich impfen lassen, dass dann halt irgendwann die Freiheiten zurückkommen. Das ist ganz wichtig.
Insgesamt sind wir ja jetzt gerade an einem relativ spannenden Punkt, weil das ja eigentlich gerade erst diesen Wechsel gibt. Ne? Ist jetzt sehr lange ganz berechtigt darauf fokussiert worden zu sagen, wir impfen erst die Älteren, die ein sehr, sehr hohes Risiko einfach der Sterblichkeit oder ganz schwerer Krankheitsverläufe haben. Und jetzt wechselt mit der Priorität 3 ja das auch wesentlich stärker nochmal auf Personengruppen, die einfach viele Kontakte haben. Ja. Und auch das hat natürlich Auswirkungen, weil zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in quasi unterschiedlichen Strukturen, Eltern, Menschen sind, die haben unglaublich viele Kontakte, die tragen die auch in den privaten Raum, und das ist natürlich auch immer eine Frage ist, wie kann man das eigentlich, wie kann man da gut schützen, und dann ist eben die Impfung quasi das Einzige, was man ja auch machen kann, dann zum Beispiel, um in der Familie die Kinder unter 12 dann zukünftig zu schützen, genau so. Weil die ja zumindest vorerst nicht geimpft werden.
Ja, da gibt es den Hoffnungsschimmer, irgendwann im September die Kinder unter 12 impfen zu können. Das bin ich mir auch sicher, dass das kommen wird. Allerdings hast du völlig recht, jetzt im Moment geht es einfach darum, Menschen zu schützen, die viele Kontakte haben. Und am Ende glaube ich, dass mit der Freigabe von AstraZeneca für alle wirklich ein wichtiger Schritt getan ist. Denn nun hat es jeder selber in der Hand, sich seinen Termin zu holen, sich impfen zu lassen und dann safe zu sein. Und zwar nicht nur für sich selber, sondern eben auch für die Umgebung. Das ist ja das Entscheidende. Man darf es eben nicht nur von sich selbst denken. Da sagen ja viele Jungen, ich bin jung, ich habe eine gute Chance, dass ich keine Probleme habe. Das mag stimmen, aber kaum jemand hat in seinem Freundes- und Bekanntenkreis nur junge Leute. Das sind dann doch recht wenige. Und wir sehen das auch, je mehr die Alten geimpft sind, umso mehr junge Leute sind auf den Intensivstationen, weil natürlich sich der Schwerpunkt verlagert. Na, und wenn nicht mehr die Alten die Träger der Infektion sind, sondern mehr die Jungen, also ist ja auch mit dem Altersdurchschnitt in den einzelnen Wellen, das differiert ja unheimlich, dass also je mehr ich impfe, umso jünger werden die Leute, die Infektion bekommen und eben auch die schweren Verläufe. Da sehen wir eben auch, dass wir da trotzdem nachsteuern müssen. Also jung sein ist keine Garantie, dass man keine schweren Komplikationen hat, und Long-Covid ist auch, damit ist auch nicht zu spaßen, selbst wenn man nicht auf der ITS landet. Ich kenne einige, die das haben, also das ist eine ganz, ganz üble Geschichte. Ich kenne, man sagt dann immer so, ein halbes Jahr hat man damit zu kämpfen. Ich kenne Leute, die schon wesentlich länger kämpfen und immer noch nicht wieder arbeitsfähig sind, zumindest nicht wirklich. Die gehen zwar teilweise jeden Tag 1-2 Stunden auf Arbeit, aber dann sagen sie, bin ich fertig, dann muss ich liegen, dann gehen sie wieder nach Hause. Und das ist kein Schicksal, was ich jemandem wünsche. Und das trifft 10% der Infizierten, nicht der Kranken, der Infizierten. Und das sind ziemlich viele. Wenn wir uns überlegen, wir haben über 3 Millionen Menschen, die infiziert worden sind. Also wenn man das mal von 10%, wir werden 300.000 Long-Covid-Fälle haben in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Und das ist nur das, was wir schon kennen. Wir kennen diese gesamte Erkrankung gerade mal 1,5 Jahre. Wir wissen nichts über Langzeitfolgen, wir wissen nichts über Wirkungen, was im Körper zurückbleibt, wir wissen nicht, ob da was verändert wird im Blutgefäßsystem und so. Das ist alles noch völlig offen. Also ich fürchte, dass wir da noch Überraschungen erleben. Die Amerikaner sind ja da ein Stück weiter, weil sie sehr viel mehr Infizierte haben als wir. Und die haben jetzt irgendwann gesagt, okay, das Risiko zu sterben an irgendwelchen anderen Krankheiten ist nach einer Covid-Infektion, wenn man die überstanden hat, noch ein halbes Jahr deutlich erhöht. Und denke ich, ist auch nochmal so eine Geschichte, das muss man alles im Hinterkopf haben. Und deswegen glaube ich, sollte man viel, viel mehr propagieren, dass die Impfung auch dann wichtig ist, wenn man jung ist, eben weil die Krankheit nicht ungefährlich ist und weil auch ein junger Mensch mit Sicherheit an dem alten Leben was hat, was er zurückhaben möchte. Und das geht umso schneller, wenn man geimpft ist.
Das ist ein gutes Stichwort, Rückkehr zum alten Leben. Auch das ist ja eine Debatte, die in den letzten Tagen relativ stark im Mittelpunkt stand, nämlich die Frage, wie kann man umgehen mit genesenen und geimpften und getesteten Personen bei der Frage, was sind möglicherweise als nächste Schritte wieder für Öffnung möglich, beziehungsweise geführt wird ja die Debatte ganz viel unter dem Stichwort die Rückgabe von Grundrechten. Und ich sage mal, ich erlebe, also, und das ist natürlich gut, also wir alle wollen ja wieder irgendwie unser Leben zurück. Ich glaube, das ist das, wir wollen unser Leben zurück, ist ein bisschen so der Claim dieses Frühjahrs. Ja. Und trotzdem erlebe ich zum Beispiel bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis auch gerade Diskussionen, die eher in die andere Richtung gehen und die sagen, dass man es auch ungerecht empfindet, wenn jetzt quasi diejenigen, die zum Beispiel im letzten Jahr gesagt haben, ist mir einfach egal, ich infiziere mich quasi mehr oder ich nehme es billigend in Kauf, dass ich mich infiziere, und dann jetzt gesagt wird, und die kriegen jetzt quasi Freiheiten, die viele andere, die noch nicht geimpft sind, nicht haben können, relativiert sich jetzt gerade so etwas durch diese Freigabe von AstraZeneca zum Beispiel und auch durch die Öffnung der Prio 3, aber kannst du diese Debatte grundsätzlich, also verstehst du das oder ist das was?
Das kann ich gut verstehen, also wenn ich mir überlege, wie viele Menschen einfach sich um nichts gekümmert haben, dann irgendwann positiv waren, mehr oder weniger schwer erkrankt waren. Also ich habe die auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis und auch im Freundeskreis und auch sogar in der Familie, weiteren Familie, 1-2 Leute. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man jetzt sagt, okay, die kriegen jetzt alles zurück, haben sich vorher an nichts gehalten, jetzt müssen sie sich an nichts mehr halten. Das frustriert. Aber man muss es von der anderen Seite sehen. Die entscheidende Frage ist, unter welchen Bedingungen darf ich die Grundrechte von Menschen einschränken? Und da ist in diesem Zusammenhang die Diskussion hier bei Corona ja die, in dem ich unerkannt krank sein kann und die Krankheit an andere, die schwer erkranken könnten, weitergebe. In diesem Moment muss ich halt vorsichtig sein und kann Grundrechte einschränken. Aber wenn ich eben die Krankheit nicht mehr unerkannt weitergeben kann, dann habe ich kein Recht mehr als Staat, als Gesellschaft Grundrechte einzuschränken. Das setze ich nochmal so ein bisschen in Klammern, als sich noch nicht jeder impfen lassen konnte. Boah, da hatten wir da das Problem, dass wir genau diese Ungerechtigkeit ausgelöst hätten, weil ja nicht jeder in der Lage war. Aber jetzt haben wir die Freigabe von AstraZeneca und es gibt keinen Grund nach dieser Freigabe und der Möglichkeit für jeden, sich impfen zu lassen, den Geimpften und den Genesenen nicht ihre Grundrechte zurückzugeben. Bei den Getesteten, das ist die schwächste Gruppe, weil die Tests, gerade die Schnelltests oder sogar die Selbsttests, eine gewisse Unzuverlässigkeit haben. Aber gut, wir haben da ja eine Entscheidung getroffen und so ist das eben.
Darf ich noch eine Frage stellen? Lutz drängt schon so ein bisschen auf die Uhr, aber ich finde es spannend, weil Thomas ja nicht nur Gesundheits-, sondern auch Bildungspolitiker ist und in dem Falle zuständig für Schulen, das habt ihr schon gehört, aber auch für Kindergärten. Und mich da ja auch eine Frage, diese Frage, wie können wir quasi da auch eine Rückkehr zum normalen Leben tatsächlich sehr beschäftigt hat. Das haben wir ja auch hier schon diskutiert. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel noch wirklich eine Frage spannend, nämlich wenn man jetzt nach und nach ganz viel wieder öffnet und auch wenn das Risiko, geimpft zu sein und die Krankheit zu bekommen und dann zu übertragen, geringer ist, aber sie ist ja trotzdem da. Wie kann man trotzdem sicherstellen, dass am Ende nicht eine Sache passiert, nämlich dass wir ziemlich viel wieder geöffnet haben, aber die Kindergärten und Schulen immer noch geschlossen haben, weil wir relativ hohe Inzidenzen haben?
Ja, das ist genau wie mit allen anderen Dingen auch. Wenn wir die Kindergärten öffnen wollen, müssen wir die Sicherungsschritte machen. Das heißt, wir müssen die nicht geimpft sind und die nicht genesen sind, müssen wir testen. Und da ja unsere Landesregierung nicht wirklich ein Fan der Testpflicht ist und meint, wenn wir die Kinder, also die Schulkinder, bei Kita reden wir ja gar nicht, die Schulkinder zweimal die Woche testen, Klammer auf, so ein Test hat eine Aussagekraft über 8 Stunden etwa, dann reicht das aus. Da ist eine große Unsicherheit. Ich sehe das Risiko auch, gerade für die Kinder. Und wenn ich mir überlege, wir sind jetzt weiter durch das Impfen, aber wenn ich mir überlege, wie das in Großbritannien abgelaufen ist, in der zweiten Welle dort, da war alles zu, bis auf, wie du sagst, Kitas und Schulen, die waren offen.
Ja.
Na, und dann konnte man sehen, wie sich in einzelnen Einrichtungen Cluster bildeten. Also das gibt es wunderschöne grafische Aufarbeitung, wie dann einzelne Ortschaften mit den Zahlen explodierten und plötzlich brannte das ganze Land im übertragenen Sinne. Und genau das ist natürlich eine gewisse Gefahr, nicht da für die Erwachsenen, die dann möglicherweise alle geimpft sind, aber für die Kinder. Ja. Und auch für Kinder ist
das... Ja, und auch für die Eltern, die vielleicht noch nicht geimpft sind.
Genau, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und das ist eine Situation, die ist enorm gefährlich, einfach weil die Krankheit gefährlich ist, sie ist aber auch gefährlich volkswirtschaftlich, denn das bedeutet, dass wir immer und immer wieder diesen Infektionen hinterherlaufen, dass wir immer und immer wieder Dinge zumachen müssen, was für die Eltern natürlich bedeutet, dass sie nicht arbeiten gehen können, vielleicht sogar in Quarantäne sind und so weiter und so fort. Diesen Kreislauf müssen wir durchbrechen. Also wenn wir die Kita-Kinder noch nicht impfen können, dann müssen wir sie testen. Wir können denen nicht eine Maske überstülpen, wir können denen nicht in eine Bubble reinstecken, damit sie keinen anstecken, wir müssen sie aber testen. Und den Kindern, die das...
Sie werden auch nicht konsequent 1,50 Meter Abstand
halten. Nein, das ist ja der Sinn der Kita, dass die miteinander spielen können. Ja. Und deswegen das Testen jeden Tag verpflichtend ist wichtig. Und je mehr wenn wir tatsächlich jetzt Kinder impfen können, dann bleiben ja Tests irgendwie übrig. Dann können wir die an die Kitas geben, um eben durch tägliche Tests die größtmögliche Sicherheit zu bekommen, die man haben kann, damit die Kinder in die Kita gehen können und die Eltern beruhigt sein können, dass sie dann eben nicht sich dort anstecken.
Thomas, vielen Dank für deine Ausführungen. Bei uns gibt es keine Impfpflicht im Podcast, aber die Pflicht zur Beantwortung von Entweder-Oder-Fragen.
Cool.
Und da haben wir jetzt noch 5 Stück. Diana, soll ich 5 Fragen oder wollen wir uns abwechseln?
Wir wechseln uns ab.
Gut, du lieber Thomas. An. Jeans oder Anzughose im Plenum?
Jeans.
Die hätte ich auch gefragt.
Tja.
Reparieren oder neu kaufen?
Neu kaufen.
Staubsauger oder Saugroboter?
Staubsauger.
Yoga oder Disco?
Weiter.
Pasta oder Pizza?
Pasta.
Gut. Noch eine, hat eins weitergewischt.
Ach, du hast eins weitergewischt, da darf ich noch mal eine. Ja. Oh, ich habe noch eine gute. Glitzer oder Konfetti?
Konfetti.
Ja, dann vielen lieben Dank an Thomas. Ich habe noch eine allerletzte Frage an Lutz. Hast du deinen Impfausweis schon rausgesucht?
Nein.
Aber weißt du, wo er ist?
Ja.
Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir uns bald wieder hören. Lutz und ich arbeiten ja wie ab noch am Ton, wie ihr wisst. Wir arbeiten auch noch an der Regelmäßigkeit und hoffen, dass wir uns wiedersehen und oder hören vor allen Dingen und dann vielleicht sogar schon geimpft sind.
Genau. Thomas, vielen Dank nochmal und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald.